Zwei Männer, eine Leidenschaft. Bei E-Mobility Insights hören Sie heute zwei Herren, die sich seit 15 Jahren mit Elektromobilität beschäftigen. Der eine bin ich, Peter Schwierz von Electrif, und der andere ist Gernot Lobenberg, seit 15 Jahren Chef der Berliner Agentur für Elektromobilität EMO. Und das ist die perfekte Gelegenheit, um zwei Dinge zu tun. In die Vergangenheit zu schauen und zu erfahren, was gut geklappt hat in Berlin und was vielleicht weniger. Und eine gemeinsame Vision für einen rein elektrischen Verkehr in Berlin zu skizzieren und den Weg dahin. Ich heiße Sie jedenfalls herzlich willkommen zu dieser Podcast-Ausgabe. Electrif ging offiziell im April 2011 an den Start und wir feiern später im Jahr auch noch unseren Geburtstag. Und unser Medienangebot, inzwischen übrigens das größte seiner Art für Elektromobilität in Deutschland, kommt aus Berlin. Also genau wie mein Gesprächspartner Gernot Lobenberg, mit dem mich tatsächlich auch noch weitere Gemeinsamkeiten verbinden. Aber hören Sie selbst. Hallo, hier bei E-Mobility Insights. Lieber Gernot, wusstest du eigentlich, dass wir beide an der Freien Universität Berlin studiert haben? Also nicht zeitgleich logischerweise, aber immerhin.
Nein, das wusste ich nicht. Ich habe an der FU studiert, das sehr genossen. Also nicht nur das Studium, sondern auch die Rasenfläche davor, wo wir immer schöne Mittagspausen und wenn die Vorlesungen langweilig waren, auch dann uns so mal hingelümmelt haben. War eine gute Zeit.
Es gab ja einige langweilige Vorlesungen. Ich erinnere mich noch an die Statistik. Aber da konnte ich es mir nicht leisten, auf der Wiese zu chillen. Wir haben aber noch was gemeinsam. Wir beide machen seit 15 Jahren in Elektromobilität. Wir sind mit Electrif offiziell im April 2011 gestartet. Du schon ein paar Wochen vorher. Nimm uns doch mal mit in diese Zeit. Wie war das damals? Wie bist du überhaupt auch zu diesem Posten gekommen und was hat dich daran gereizt? Weil Elektroautos gab es ja im Prinzip noch keine.
Ja, das stimmt. Also das Thema war in der Tat damals relativ neu für mich. Ich war damals in Hamburg bei der Wirtschaftsförderung, habe da 5 Jahre lang gearbeitet und ein Logistiknetzwerk zusammen mit der Stadt aufgebaut. Hatte aber da schon Kontakt zu Solutions, unseren Partnern aus Hamburg und damit auch indirekt mit Elektromobilität zu tun. Und dann wollte ich aber zurück nach Berlin, weil meine Familie in Berlin war und ich habe mich dann ganz profan beworben auf eine Stellenanzeige, die die Wirtschaftsförderung Berlin geschaltet hat. Und da haben sie mich eingeladen und mich dann tatsächlich auch noch genommen. Also und dann habe ich zum 1. Januar 2011 habe ich dann hier in Berlin angefangen und habe dann den Wechsel von Hamburg nach Berlin vollzogen.
Aber Berührungspunkte mit der Elektromobilität, die gab es schon mal oder war das wirklich so einfach drauf los? Also weil so war es ja fast bei mir.
In Hamburg hatte ich, wie gesagt, dann etwas damit zu tun, mit High Solutions und wir haben auch mit der Logistikinitiative damals eine Veranstaltung gemacht. Aber das war natürlich noch relativ weit weg, das Thema für mich auch, war überhaupt kein Experte oder sowas. Habe auch kein Elektroauto gefahren und gar nichts. Aber ich wollte auch, muss ich sagen, was Nachhaltiges machen. Also in Richtung Klimaschutz, nachhaltige Mobilität. Also Mobilität war schon immer mein Thema und ich wollte mehr nachhaltige Mobilität machen. Das Thema Hafen und große LKWs und so war irgendwie auch durch. Ich wollte was Nachhaltiges. Das passte also wunderbar.
15 Jahre später ist die Welt eine andere. Der elektrische ist in Flotten inzwischen der beliebteste Antrieb und auch immer mehr Privatkunden satteln um. Das gilt ja auch für die Hauptstadt. Wie schaust du denn zurück so auf diesen Hochlauf in Berlin? Gab es da irgendwelche Highlights in den vergangenen 15 Jahren? Also wahrscheinlich sehr, sehr viele.
Nee, erstmal muss man ja mal ein bisschen auf die Zahlen auch gucken. Ich habe jetzt die Zahlen von 2011 oder 2010 nicht parat, aber jetzt die Zahlen, wenn man mal zurückgeht auf 2018, da haben wir die Statistik, da hatten wir in Berlin immerhin schon 9.000 Elektroautos. Nun mal eine ganze Menge eigentlich, 2018. Heute haben wir rund 90.000, also eine Verzehnfachung eigentlich in sieben Jahren, also Zahlen aus 2025. Und bei Ladepunkten hatten wir damals immerhin auch schon 3.200 Ladepunkte. Heute haben wir ungefähr 40.000, also wir zählen auch die Privaten mit, ne? Also die Privaten und die öffentlich zugänglichen. Also immerhin Faktor 12 in 7 Jahren. Ne? Also schon eine ganz beeindruckende Entwicklung. Wenn man mal ganz zurückgeht auf 2010, 2011, haben wir angefangen mit der Modellregion, also ein gefördertes Vorhaben auch vom Bundesverkehrsministerium. Dann kamen ja die Schaufenster, dafür ist die EMO ja eigentlich auch gegründet worden, sich um ein Schaufenster Elektromobilität der Bundesregierung zu bewerben. Mehreren Bundesministerien, 4 Bundesministerien damals zusammen. Und das war ja Schaufenster, um Elektromobilität mal der Öffentlichkeit, der breiten Öffentlichkeit mal zu zeigen. Das war damals sicherlich eine, sag mal, sehr früh. weil es eben im Grunde genommen nur Kleinserien Elektroautos gab.
Lustigerweise bin ich beim Schaufenster für Elektromobilität Berlin-Brandenburg auch zu meinem ersten E-Auto gekommen, weil ich damals in so einem Flottentest mit dem BMW i3 in Weiß teilgenommen habe. Also da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Das war mein Einstieg dann wirklich auch ins elektrische Fahren, nachdem ich auch schon ein paar Jahre darüber geschrieben habe. Aber es gibt ja noch viele weitere Highlights, vermutlich in den 15 Jahren.
Das Schaufenster Elektromobilität war schon sozusagen die Initialzündung eigentlich, kann man sagen. Und viele, viele Projekte, die heute, sagen wir mal, in der Breite unterwegs sind, haben damals angefangen. Ne? Also die erste elektrische Buslinie Berlins und ich glaube sogar Deutschlands ist im Schaufenster gestartet mit der BVG, die 204, die vom Bahnhof Zoo zum Bahnhof Südkreuz fuhr. Dann haben wir das erste rein elektrische Carsharing in Berlin gehabt mit Multicity. Gibt es heute nicht mehr, aber Multicity mit den Citroën C0. 300 elektrische Fahrzeuge auf der Straße. Das war schon ein Knaller, also zu der Zeit. Und auch andere Dinge, Ladeinfrastrukturausbau in Berlin hat da begonnen. Also mit dem Schaufenster kam der Startschuss. Und das war ja nicht nur das Geld, was damals eine Rolle spielte, sondern man wollte ja auch was zeigen. Man wollte was vorzeigen. Und da musste man auch Behörden und Ämter überzeugen, dass da was aufgebaut werden muss, wenn man da was zeigen möchte. Ne? Haben wir immerhin der Bürgermeister unterschrieben, also Wovereit damals und damals auch der Ministerpräsident. Ich glaube, war das Platzek, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall war es ja eine gemeinsame Bewerbung von Berlin und Brandenburg. Und da wollte man was zeigen. Das war der Anstoß im Grunde genommen für viele Projekte und Themen, die wir eigentlich heute haben.
Gab es ein Lieblingsprojekt, wenn du so zurückschaust?
Ja, es gab ja viele Projekte. Wir hatten insgesamt 30 Projekte. Aber ein Projekt fand ich besonders schön. Das war mit dem TÜV-Verband zusammen. Wir haben nämlich Sozialeinrichtungen, also Pflegedienste und Jugendhilfeeinrichtungen, ein Elektroauto bestellt, damit die ihre Fahrten da machen können. Und die sollten dann ihre Erfahrungen sammeln, haben auch Veranstaltungen gemacht. Und das fand ich eine sehr, sehr schöne Kombination aus Technologie, was zeigen, soziale Unterstützung, Öffentlichkeit informieren. Das war für mich ein sehr, sehr schönes Projekt.
Und bevor wir noch ein bisschen in die Tiefe gehen, wie bewegt sich eigentlich der Leiter der Berliner Agentur für Elektromobilität durch Berlin heutzutage?
Mein Lieblingsfortbewegungsmittel ist das Fahrrad. Also überall, wo es geht, fahre ich Fahrrad. Ansonsten auch ÖPNV. Aber ich habe auch ein Elektroauto. Jetzt in dritter Generation sozusagen schon. Vorher zwei Leasingfahrzeuge, jetzt ein gekauftes. Und jetzt auch ein bisschen größer, weil ich nämlich demnächst mal mit einem gekauften Wohnwagen unterwegs sein möchte, privat natürlich. Und deswegen braucht man ein bisschen größeres Elektrofahrzeug, war vorher etwas kleinerer.
Aber wenn man dem Stammtisch glaubt, geht das auch gar nicht, Elektroauto und Wohnwagen.
Ja, das werde ich dann sozusagen selber testen, aber muss sicherlich öfter mal an die Säule fahren als ohne. Aber wenn man Urlaub hat, dann hat man ja Zeit.
Lass uns zurückkommen. Schaust du eigentlich auch ein bisschen neidisch nach Hamburg? Vielleicht ist das ja auch eins deiner Reiseziele. Gearbeitet hast du da schon mal? Ich habe immer so das Gefühl, in Sachen Elektromobilität läuft in Hamburg alles irgendwie ein bisschen ganzheitlicher und ein bisschen geschmeidiger. Ich habe jedenfalls im vergangenen Jahr die Hansestadt schon mal als Hauptstadt der Elektromobilität in Deutschland bezeichnet. Schmerzt dich das irgendwie?
Nein, schmerzt mich nicht. Es gibt auch aus meiner Sicht keinen echten Wettbewerb so richtig zwischen Hamburg und Berlin. Die Hamburger machen einen coolen Job. Die kriegen wahnsinnig viel auf die Reihe. Das funktioniert gut. Andere Sachen, die kriegen wir vielleicht besser hin. Hamburg ist eine coole Stadt, gleich nach Berlin. Und wir tauschen uns gut aus und es läuft eigentlich gut miteinander. Ich gucke da nicht neidisch hin.
Wie muss man sich eigentlich so einen typischen Arbeitstag dann von dir in Berlin vorstellen? Oder anders gefragt, was macht eigentlich die Emo den lieben langen Tag?
Naja, wir sind so eine Art Animateure für die Elektromobilität. Also wir sprechen Unternehmen, Behörden, Verbände an, ob sie nicht auf Elektromobilität umstellen wollen, Ladeinfrastruktur aufbauen wollen. Gerade ein Schwerpunkt sind bei uns Wohnungsbaugesellschaften. Das heißt, wir gehen dann in Arbeitskreise rein, in Verbandstreffen rein und versuchen, ja, machen erstmal Grundlagenarbeit, informieren erstmal, was ist überhaupt Elektromobilität, wo gibt es Förderprogramme, wo gibt es Best Practices, also wo kann man sich mal was angucken, wo was aufgebaut ist und das möglicherweise nachmachen. Und da machen wir eben viele Veranstaltungen natürlich, aber wir beraten auch den Senat. Ne? Also wenn der Senat Fragen hat zu Gesetzesvorhaben, Fördervorhaben, Anfragen aus dem Abgeordnetenhaus, beraten wir den Senat mit unserer Expertise.
Das ist interessant, dass du das als Animateur beschreibst. Also es ist ja schon eine strategische Frage damals gewesen, die Emo bei der Wirtschaftsförderung aufzuhängen. War das klug? Weil ich hatte immer so das Gefühl, wie du es sagst, ihr seid so beratend und kennt euch eigentlich aus, nur entscheiden könnt ihr nichts.
Ja, was heißt entscheiden? Also wir sind ja B2B unterwegs. Das heißt, wir beraten ja Unternehmen und Verbände und Behörden und sind ja nicht bei an Privaten. Und genau das macht die Wirtschaftsförderung auch. Und wir sehen jetzt heute eigentlich hohe Synergien mit den Kolleginnen und Kollegen der, sagen wir, der Wirtschaftsförderung, weil die eben in Branchen unterwegs sind, wo wir nicht unterwegs sind. Also Gesundheitswirtschaft beispielsweise oder im Bereich, also mal Industrie, Photonik, was wir alles an Schwerpunkten da letztendlich dann haben. Das heißt, wir kommen über diesen Weg, über die Kolleginnen und Kollegen eigentlich an Firmen ran, an die wir normalerweise in unserer Blase der Mobilität nicht rankommen. Das ist ein großer Vorteil. Und natürlich sind wir eingebunden in die Strukturen von Berlin Partner, aber ich habe das nie als so großes Problem empfunden, weil wir uns dann sehr stark auf unsere Arbeit konzentrieren konnten und die ganzen Services intern, IT, Räume, alles, was damit zusammenhängt, das haben wir nicht direkt gemacht. Das haben wir den Service von Berlin Partner genutzt. Das ist eine gute Entscheidung, glaube ich.
Wenn du jetzt ein bisschen nochmal zurückschaust, die ganz großen Weichenstellungen, auch Berliner Modell in Sachen Ladeinfrastruktur, haben ja dann die entsprechenden Senatsverwaltungen vorgenommen. Auch das war kein einfacher Weg, ja. Also es gab so eine Basis-Ladeinfrastruktur, dann gab es in der Ausschreibung da lange Querelen, bis es dann mit der Öffnung für viele Player dann nochmal einen richtigen Schub jetzt gab in den vergangenen Jahren. Hätte das einfacher laufen können, wenn ihr da operativ gewesen wärt, oder ist das quasi gar nicht möglich gewesen?
Also ich glaube nicht. Das war ja eine große Herausforderung und das war ja im Rahmen des Schaufensters überhaupt nur durchzusetzen, dass Berlin überhaupt das Ziel hat, eine Menge an Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum aufzubauen. Und es ist heute noch so, dass die Senatsverwaltung für Mobilität dafür zuständig ist, für den öffentlichen Raum, für den privaten Raum ist die Wirtschaftsverwaltung und wir zuständig, weil es da um hoheitliches oder öffentlich-rechtliches Gebiet letzten Endes dann geht. Das heißt, da spielen viele Behörden, viele Verwaltungsvorgänge eine Rolle. Und die erste Ausschreibung, die war ja europaweit. Europaweit wurde das Ladeinfrastrukturnetz 2016, meine ich, war das für Berlin ausgeschrieben. Das heißt, da gab es viele rechtliche hohe Hürden. Und das war also gut, dass das die öffentliche Verwaltung gemacht hat, weil die sich mit solchen Vorgängen letztendlich dann auskennen. Und man musste ja neu definieren, was ist überhaupt öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur? Wie sind die Zugänge? Wie sind die Zahlungsmöglichkeiten? Inwieweit kann das geöffnet werden oder auch nicht? Das heißt, es gab keine Vorlage, keine Blaupause für irgendwas. Und dabei Berlin absoluter Vorreiter. Heute im Nachhinein würde man wahrscheinlich einiges anders machen. Aber das sind eben die Lerneffekte. Und heute haben wir über ein Dutzend Anbieter, die im öffentlich zugänglichen Raum im Rahmen des Berliner Modells aufgebaut haben. Und das ist schon eine Erfolgsgeschichte, würde ich sagen.
Das ist auch mein Eindruck, ja. Also das Laden in Berlin ist für mich jetzt persönlich kein Problem mehr. Ich finde eigentlich irgendwie immer was. Klar, es gibt so Zeiten, da ist gerade in Mitte, wo wir auch unseren Sitz haben, natürlich alles voll, weil da ja auch gern ladend geparkt wird, muss man natürlich ehrlicherweise dazu sagen. Aber im Grunde für mich ist jetzt in 10 Jahren Elektroauto fahren in Berlin das Laden kein Thema, ehrlich gesagt. Wie sieht es denn so generell mit der Entwicklung aus? Du hast schon Carsharing angesprochen. Da waren wir ja mal weiter mit Multicity. Ja, heute haben wir wieder viele Verbrenner auf den Straßen. Auch da kann es ja eigentlich an der Ladestation oder an der Ladeinfrastruktur nicht liegen, so viele Miles-Autos mit Verbrennungsmotor, wie ich sie immer beim Blockieren von Ladesäulen sehe.
Naja, wir haben schon einige Elektro-Carsharing-Fahrzeuge, auch Taxen in der Stadt. Also wenn wir mit Taxen vielleicht mal anfangen, wir haben aktuell 500 Elektro-Taxen in der Stadt von, ich weiß gar nicht, die letzte aktuelle Zahl, wir haben so 4000 Taxen in der Stadt, die unterwegs sind. Also sprich nur eine ganz gute Zahl, die wir da unterwegs haben. Wir haben ja auch ein Förderprogramm, wirtschaftsnahe Elektromobilität, wo Taxiunternehmen auch Taxen gefördert bekommen haben. Da gibt es jetzt mittlerweile schon 1000 Anträge, von denen sind also 500 auf der Straße, 500 noch sozusagen in der Pipeline. Also da ist die Quote gar nicht mal so schlecht, ne? Muss man schon mal sagen.
In Hamburg ist sie besser.
Ja, ich weiß. In Hamburg ist sie besser. Sie haben auch sehr großes Programm da aufgelegt, haben ja auch beschlossen, dass ich glaube ab 2025 keine Verbrennertaxen mehr zugelassen werden sollen. Das gibt es in Berlin nicht. Ich würde sagen, aus meiner Perspektive leider nicht. Dann wären wir da vielleicht auch weiter im Sinne von Planungsperspektive. Aber immerhin. Wir sind da also mal auf gutem Weg. Und bei Carsharing hatten wir ja schon mal Multicity. Das hat ja nicht so in der Form funktioniert. Und da würden wir uns natürlich auch mehr wünschen. Aber es gibt ja weder eine Förderung dafür, noch gibt es Vorteile für Carsharer in Berlin elektrisch unterwegs zu sein. Das ist sicherlich noch eine Baustelle, wo wir mehr machen könnten.
Also weder Zuckerbrot noch Peitsche fürs elektrische Carsharing. Dann klappt es auch irgendwie nicht, ne?
Ja, das ist richtig. Wobei wir müssen gucken, dass wir Carsharing ja insgesamt nach vorne bringen. Und beim elektrischen Carsharing gibt es schon noch ein paar Hürden, die beim Verbrenner nicht der Fall sind, also aus Sicht des Betreibers. Und deswegen, wenn man mit Betreibern spricht, viele würden gerne umstellen, aber sagen, dass das Laden eben doch noch eine Hürde ist und dann die Verunsicherung auch der Verbraucher, hält denn das Elektroauto, ist es auch ausreichend geladen? Also da gibt es einfach eine viel Verunsicherung noch, wie allgemein im Markt, das ist beim Carsharing auch der Fall.
Ein ganz, ganz großes Thema für die Elektromobilität in Berlin, zumindest aus wirtschaftlicher Perspektive oder sagen wir mal im Großraum Berlin-Brandenburg, ist ja die Ansiedlung von Tesla am Stadtrand, ja, in Grünheide. Oder ist dieser Effekt gar nicht so groß? Das würde mich tatsächlich mal interessieren, wie du darauf schaust.
Also zunächst mal muss man sagen, die Fakten sind ja, dass hier eine große Fabrik entstanden ist. Etwa 12.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind da beschäftigt. Das ist schon der größte Arbeitgeber in Brandenburg, muss man sagen. Das ist schon eine echte tolle Leistung. Und dadurch ist Berlin-Brandenburg überhaupt mal so richtig auf die Landkarte der Automotive-Welt gekommen. Und da ist auch interessant, dass ja eine wichtige Entscheidung für Brandenburg war ja, dass hier nachhaltiger Strom vorhanden ist. Dass also hier sehr viel nachhaltig erzeugt Windkraft vor allen Dingen da ist, das war ja ein Standortfaktor. Es war natürlich für uns schon mal eine interessante Erfahrung, dass man darauf entsprechend gesetzt hat. Aber insgesamt hat natürlich der Automotive-Standort in Berlin-Brandenburg auch zu kämpfen. Und deswegen gibt es ja auch so ein Retranetz, heißt das, so ein regionales Transformationsnetzwerk für die Automobilindustrie, dass die den Wandel im Grunde genommen auch schaffen, eben hin zur Elektromobilität. Und vielleicht nur einen Satz, wir haben ja noch nicht nur die Fabrik in Grünheide, sondern Tesla baut ja auch in Köpenick einen Forschungsstandort, Entwicklungsstandort nochmal auf, hier in Berlin. Das muss man auch mal dazu rechnen.
Man kann schon von positiven Effekten für Berlin definitiv sprechen, oder?
Auf jeden Fall.
Trotzdem habe ich immer das Gefühl, ne, es ist ja Giga Berlin, obwohl es eigentlich in Brandenburg ist. Und diese Abstimmung zwischen Berlin und Brandenburg, auch bei der Elektromobilität, also vielleicht kannst du da aus euren Sitzungen ein paar andere Insights liefern, aber ich habe irgendwie das Gefühl, so richtig rund läuft das nicht. Ja? Man hätte ja auch Pendlerströme elektrifizieren können, die fahren immer noch viel mit dem Verbrenner in die Stadt. Ja? Also da wäre doch irgendwie auch mehr gegangen.
Naja, es sind immer noch zwei Bundesländer und die haben natürlich unterschiedliche Prioritäten. Und Elektromobilität wurde eben in Brandenburg nicht so hoch gerankt wie eben in Berlin. Aber Brandenburg hat immer sozusagen mitgemacht. Beim Schaufenster hat Brandenburg mitgemacht. Auch Brandenburg ist Partner der EMO. Also wir kriegen auch eine Finanzierung als Premium-Partner aus Brandenburg, dass wir hier entsprechend auch für Berlin natürlich primär, aber auch für die Region mitarbeiten, das Thema bekannt machen. Und Brandenburg hat das Thema sehr stark zu Beginn im Bereich Elektrifizierung ÖPNV gesehen. Also wie können wir die Überlandbusse, die Stadtbusse, wie können wir die elektrifizieren? Und Ladeinfrastruktur wurde ein bisschen stiefmütterlich behandelt, ist aber jetzt anders seit ein, zwei Jahren ungefähr, wo man eben auch erkannt hat, das ist ein Thema, wo man mehr machen muss. Und ein großes gemeinsames Thema ist jetzt das Thema E-Lkw. Also Brandenburg als Logistikland mit vielen LKWs, nicht nur auf der Autobahn, sondern eben mit dem Verteilzentrum drumherum. Das ist auch ein großes gemeinsames Thema, weil die natürlich auch nach Berlin reinfahren und rausfahren. Und da sind wir mit der Anlaufstelle Elektromobilität in Brandenburg, die es ja auch gibt, also ein Partner-EMO sozusagen, durch einen ständigen Austausch.
Dann bin ich ja mal guter Hoffnung, auch als gebürtiger Brandenburger, dass die Pendlerströme zumindest mit den LKWs, also die Logistikströme, dann besser elektrifiziert werden, als das mit den PKW der Fall war. Gernot, das war so ein bisschen unser Rückblick, ja, 15 Jahre Elektromobilität in Berlin. Ich möchte im zweiten Teil unseres Podcasts gerne mit dir in die nächsten 15 Jahre blicken, vielleicht so eine kleine Vision für die Zukunft des weiteren Markthochlaufs miteinander entwickeln. All das nach einer kleinen Werbepause.
Sie wollen keine News zur Elektromobilität mehr verpassen? Dann abonnieren Sie Electriv Today. Unser Newsletter liefert jeden Morgen das Weltgeschehen der Elektromobilität in die Postfächer der Branche. Kurz, kompakt und kostenlos. Das war noch nicht alles. Für Flottenmanager liefern wir jeden Dienstag Electriv Fleet mit allen Fahrzeugnews und Tools für den elektrischen Fuhrpark. Und jeden Donnerstag erscheint Electriv Commercial rund um elektrische Busse und Trucks. Mit diesem Newsletter-Trio sind Sie stets top informiert. Alle drei können Sie zusammen oder einzeln unter www.electriv.net/newsletter abonnieren.
Willkommen zurück hier bei E-Mobility Insights, der Podcast von Electriv. Mein heutiger Gesprächspartner ist Gernot Lobenberg, seit 15 Jahren Leiter der Berliner Agentur für Elektromobilität. Und nach dem Rückblick möchte ich mit ihm nun ein bisschen die Vision eines rein elektrischen Berlins skizzieren, also eine Vision Zero sozusagen. Doch bevor wir das tun, möchte ich noch kurz auf die Hauptstadtkonferenz Elektromobilität am 19. März hinweisen. Das ist ja so ein bisschen das Berliner Klassentreffen der Community. Was erwartet uns in diesem Jahr?
Also uns erwartet auf jeden Fall schon mal der Gastgeber, der regierende Bürgermeister, der uns das Rathaus wieder überlässt, was wer schon mal da war, recht festlich. Das ist auch der große Festsaal, den wir haben, wo wir dann miteinander ins Gespräch kommen. Auch eine kleine Ausstellung haben wir dabei von unseren Partnern. Wir haben dieses Jahr wieder über 700 Anmeldungen, live und remote. Und ja, die Themen sind auf jeden Fall das Thema Laden in Wohngebäuden, an Mietwohnungen, also im Geschosswohnungsbau. Das ist ja ein Thema, was auch bundesweit ein großes Thema ist, was wir auch in Berlin als Mieterstadt letzten Endes, also 70-80% in Berlin wohnen in Mietwohnungen, mit eigenem Stellplatz oder auch Wohne. Dann das Thema elektrische Lkw, was wir gerade schon mal hatten, wo es auch natürlich mit Brandenburg darum geht, wie kann man da auch den Schwerlastverkehr elektrifizieren, die Nutzfahrzeuge elektrifizieren. Dann wollen wir uns aber auch kümmern darum, Verbraucherfreundlichkeit von Ladeinfrastruktur, woran hakt es eigentlich, was kann man da noch besser machen, inklusive auch Netzanschlüsse. Und ein Highlight zum Ende wird das Gespräch mit Peter Schwirz sein, was wir beide führen zum Thema 15 Jahre Elektromobilität zurück und nach vorne geschaut.
Also die Fortsetzung dieses Gesprächs hier dann am 19. März im Roten Rathaus. Dann lass uns jetzt an die Vision gehen. Ich frage mal so ganz naiv, so ein Zieldatum für einen nahezu komplett elektrischen Verkehr in Berlin. Davon träume ich ja. Wäre das denkbar?
Ich denke, wenn wir die Klimaziele ernst nehmen, dann müssen wir natürlich dahin kommen. Also Berlin hat sich entschieden oder verpflichtet, bis 2045 klimaneutral zu sein. Und bis dahin muss die Stadt dann demnach komplett elektrisch unterwegs sein. Also emissionsfrei oder emissionsneutral. Das sind jetzt noch 20 Jahre. Und das würde auch heißen, dass man die gebrauchten Verbrenner raushaben müsste. Ob das so funktioniert, weiß ich jetzt nicht, wenn bis 2035 oder noch länger auch Verbrenner zugelassen werden können. Da kann man ja durchaus skeptisch sein. Aber das wäre auf jeden Fall so eine Vision oder ein Ziel, muss man ja sagen. Das ist keine Vision, das ist ein Ziel, dass wir bis 2045 komplett elektrisch unterwegs sind. Und das eben auch dann möglichst ohne Plug-in-Hybride.
Ja, da macht uns tatsächlich natürlich die EU gerade einen Strich durch die Rechnung auf Anraten auch deutscher PolitikerInnen. Ich wäre ja sofort dabei, denn was da in Berlin teilweise noch an alten Stinkern rumfährt, also ich meine, die Polizei ist ja auch nicht so viel besser mit ihren Wannen, das ist ja schon manchmal erschreckend, was da noch so an Rußwolken an den Ampeln hinten rauskommt, oder?
Ja, das ist richtig. Ich muss aber auch sehen, dass Berlin eine einkommensschwache Stadt ist. Also man guckt, wo werden Elektrofahrzeuge zugelassen. Das sind zu immer noch in Berlin zu über 50% gewerbliche Zulassungen. Ne? Und dann kommen die in den Sekundärmarkt, in den Privatmarkt rein. Und wer kauft sich denn so Elektrofahrzeug? Junges Elektrofahrzeug, auch eher diejenigen, die sich's leisten können. Und diejenigen, die wenig Einkommen haben, fahren so eine alte Schleuder halt, ne? Und die, wo hinten viel rauskommt und vielleicht vorne auch viel rein muss. Also ein Benzin meint jetzt. Das darf man nicht vergessen. Also Berlin ist immer noch eine Stadt, die relativ geringes Einkommen hat. Und das spielt auch eine Rolle.
Arm, aber sexy, nur nicht auf der Straße. Bei den Bussen gab es ja auch so ein reines Elektroziel. Das wurde aber abgeblasen, ne? Also wenn ich mir die Zahlen so anschaue, aktuell sind so knapp 300 der 1500 Busse der BVG rein elektrisch unterwegs, wenn sie nicht gerade wegen irgendwelchen Rissen gerade nicht fahren dürfen in der Karosserie. Als Zwischenetappe strebt der Verkehrsbetrieb aber bis 2027, also in ja, knapp einem Jahr oder ein bisschen drüber hinaus, schon mal 500 E-Busse an. Aber das ursprünglich angestrebte Ziel einer vollständigen Elektrifizierung bis 2030, das hat die BVG aufgeweicht. Jetzt spricht man nur vage von den 2030ern. Was ist da eigentlich los?
Also die Herausforderung bei der BVG, aber auch bei anderen Verkehrsbetrieben sind halt die Betriebshöfe. Man braucht mehr Betriebshöfe, neue Betriebshöfe und die aufzubauen in einer Stadt wie Berlin mit Flächenknappheit ist erstmal eine Herausforderung. Dann den Netzanschluss da entsprechend hinzubekommen, die ganze Ladeinfrastruktur aufzubauen. Das sind die Herausforderungen, mit denen die BVG auch andere Standorte zu kämpfen haben. Das ist der Hauptgrund für die Verzögerung. Fahrzeuge sind mittlerweile genug da, aber die BVG überlegt natürlich auch, wollen wir wirklich 100% Elektro? Also sprich Resilienz, wenn wir wie neulich in Zehlendorf da einen Ausfall haben im Stromnetz, wie können wir das abfangen? Und da überlegt man halt, ob man wirklich auf 100% geht oder nur auf 95%, um so Notverkehr aufrechtzuerhalten, was immer das auch dann für den Kraftstoff letzten Endes dann heißt. Aber es ist eine Nebendiskussion.
Aber interessant, dass du das Thema Fläche zum einen ansprichst, als auch Stromnetz. Also auch da gibt es ja Herausforderungen, dann die Busdepots mit ihren großen Leistungen überhaupt noch in die Netze zu integrieren. Das hört man an vielen Stellen. Das heißt, wir haben ja einen Doppelkonflikt. Ja, der Stromnetzausbau generell großes Thema, Flächenknappheit in der Stadt großes Thema. Das gilt ja auch für die Ladeinfrastruktur für Pkw letzten Endes. Wäre es dann nicht auch eine Variante, dass man sagt, okay, wir gehen vielleicht eher so auf diese kleinen Shuttles in Zukunft? Also du hast ja Multicity als Carsharing mal angesprochen, aber in Hamburg gibt es ja auch die Bestrebung, quasi Innenstadt und die Randbezirke mit elektrischen Shuttles ja, sauber zu machen, auch weniger Autos auf den Straßen zu haben. Und Ähnliches passiert ja eigentlich auch in Berlin. Das wäre doch eigentlich der viel charmantere Weg.
Ja, das eine schließt das andere aber nicht aus. Wir brauchen die großen Gefäße, wie es immer so schön heißt, also die großen Busse und natürlich die Bahnen. Wir brauchen Straßenbahnen und wir brauchen aber auch dann eben künftig kleinere Fahrzeuge, die eben möglichst automatisiert und natürlich elektrisch fahren. Da wird der Vorstandsvorsitzende von der BVG, Herr Falk, auch bei der Hauptstadtkonferenz auch seine Vision, seine Ziele dann nochmal darlegen. Und dazu gehört eben auf der letzten Meile als Zubringer zum Bahnhof ein autonomer Shuttle, der nur so überhaupt vernünftig einsetzbar ist, also ohne Fahrer, weil es sonst kostenmäßig, aber auch aufgrund von Fahrermangel gar nicht letzten Endes dann machbar ist. Also wird es ein komplett neues Mobilitätssystem in den nächsten Jahren geben, die hoffentlich den privaten Autoverkehr insgesamt auch zum Teil überflüssig machen.
Was würdest du sagen, so mit deiner Erfahrung, was sind so die einzelnen Bereiche, vielleicht auch gerade was Politik und Verwaltung angeht, wo was passieren muss, um so eine Transformation zu beschleunigen?
Also erstmal geht es natürlich um Budget, um Geld, das ist das eine. Aber wir brauchen auch andere Prozesse. Ja, zum Beispiel ist in Berlin vor Jahren, also vor Jahrzehnten, eine zentrale Beschaffung für den Fuhrpark in Berlin abgeschafft worden. Und zwar aus Kostengründen. Da gab es eine Behörde und die hat man abgebaut aufgrund von Kostenersparnis. Das heißt, heute beschafft jeder Bezirk, jedes Amt letzten Endes in einem Bezirk, also Grünflächenamt beispielsweise, beschafft die Fahrzeuge selber. Das heißt, da wird also ein Bleistift beschafft, da wird ein Fahrzeug beschafft, da wird keine Ahnung was beschafft. Und da sind natürlich weder Synergien noch irgendwelche Kenntnisse sozusagen Richtung Elektromobilität da. Und das muss man stärker jetzt wieder zentralisieren, um da Erfahrungen, auch Größen- und Skaleneffekte rauszuholen. Also ein Beispiel, wo man an Prozesse letzten Endes dann ran muss. Und das würde auch gerade so Innovationen wie die Elektromobilität natürlich befördern, weil das da die Kompetenz und die Informationen da sind. Und es ist eben wahnsinnig schwer, das so dezentral in die Verwaltung reinzubringen. Das ist schon eine große Hürde, die wir auch sehen.
Jetzt verstehe ich aber auch, warum die öffentliche Flotte nicht elektrifiziert ist in Berlin. Also diese ganze Vorbildfunktion fehlt ja völlig. Aber du hast uns ja gerade den Grund erklärt.
Na, das ist unterschiedlich. Also manche Ämter sind da rein elektrisch schon unterwegs, manche Bezirke. Auch bei den Wasserbetrieben beispielsweise sind sehr viele elektrisch. BVG hat den kompletten Pkw-Fuhrpark umgestellt auf Elektromobilität schon vor Jahren. Also sprich, es ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber es gibt natürlich andere, die da gar nichts gemacht haben. Es ist eine Frage von Priorität, die man setzt. Und gibt es da jemanden, der sagt, das ist ein Thema, was ich nach vorne bringen will, oder sagt, nee, das wollen wir gar nicht.
Man nimmt es ja auch wieder jetzt wahr bei so mancher politischer Entscheidung, wenn ich nur an die Autobahn, den Anschluss in Treptow denke, der auch mich quasi nur noch mit Autos flutet, weil ich in der Ecke wohne. Also es geht ja immer so rein in die Kartoffeln und wieder raus aus die Kartoffeln. Ja, also mal ist der Fahrradweg irgendwie in Mode und in der nächsten Legislatur muss es wieder das Auto sein. Also so kann ja auch eigentlich keine Großstadt wie Berlin mal irgendwie ein verbindliches Ziel angehen, oder? Was wäre da dein Wunsch?
Naja, wir haben ja eine Demokratie. Und bei der letzten Wahl in Berlin wurde eine andere Regierungskoalition gewählt, die eine andere Verkehrspolitik verfolgt. Das muss man ja nun mal erstmal feststellen und ein Stück weit auch hinnehmen, ob man das nun gut findet oder nicht. Und das ist eben sozusagen das, die eine Seite von raus aus den Kartoffeln, rein in die Kartoffeln oder umgekehrt. Aber was insgesamt natürlich fehlt, ist eine ganzheitliche Verkehrspolitik für Berlin. Wo soll es in den nächsten 10, 20, 30 Jahren nicht hingehen? Und das spiegelt aber auch die Zerrissenheit in der Stadt wieder. Es ist ja nicht so, dass die Berlinerinnen und Berliner alle einheitlich sagen, so da soll es hingehen. Diese Diskussion pro oder contra Auto wird ja in der Stadt, in der Bevölkerung geführt. Das spiegelt sich auch ein Stück weit in der Politik wieder. Da muss also jeder sich an die eigene Nase auffassen, in seinem Freundeskreis, in seinem Arbeitskreis, in seinem Umfeld, diese Diskussion auch zu führen. Und die ist in Berlin noch zu führen. Die ist übrigens in Kopenhagen auch geführt worden und in Amsterdam. Das waren nicht alle schon so Zuckerbäcker mäßig von Anfang an. Diese herben Auseinandersetzungen wurden damals schon geführt, vor 20 oder 30 Jahren. Da steht Berlin noch davor.
Ja, mit dem entsprechenden Veränderungsbild heute. Aber es ist interessant, dass du das ansprichst, dass das bei den Bürgern ja auch so gespalten ist. Und ich habe so manchmal das Gefühl, bei den Menschen, mit denen ich so spreche, dass es ein bisschen abwartend auf der einen Seite, aber gar nicht mal so sehr konservativ, sondern manchmal auch so fast schon stur bis beratungsresistent und veränderungsunwillig ist. Ja, also warum tun sich die Menschen so schwer, ihre Mobilität zu verändern?
Das ist eine gute Frage. Von Mobilität ist ja jeder Experte, weil jeder ist im Grunde genommen betroffen. Und ich glaube, bei Mobilität geht es einfach um Routinen. Es geht um Routinen. Und wenn jemand kommt und will mir meine Routine irgendwie madig machen oder schlecht machen oder wegnehmen oder beeinflussen, dann werden wir übel gelaunt. Und das ist, glaube ich, ein Problem. Es ist also viel leichter, wenn ich zum Beispiel in eine neue Stadt komme, umziehe oder wenn ich einen neuen Arbeitsplatz habe oder auch privat umziehe, sich neu sozusagen, muss ich mich auf die neuen Mobilitätsmöglichkeiten oder Anforderungen da einstellen. Dann bin ich viel eher geneigt, zum Beispiel aufs Auto zu verzichten oder ein ÖPNV zu probieren oder ein Fahrrad umzusteigen, als wenn ich in meiner Routine täglich unterwegs bin. Das ist, glaube ich, die größte Hürde, die es gibt, aus dieser Komfortzone rauszumüssen.
Gerne, und dann habe ich jetzt die Idee für unsere Vision Zero. Wir siedeln einmal alle Berlinerinnen und Berliner für 6 Monate nach Kopenhagen, Amsterdam oder Paris um, da wo so viel passiert im Moment, und dann dürfen sie wiederkommen und dann können wir das hier endlich anpacken. Nein, Spaß. Lass uns noch weiter in die Zukunft schauen, nämlich 15 Jahre weitergedacht. Wird es die Emo da noch geben oder ist sie dann überflüssig?
Also ich glaube, die Emo in der jetzigen Form wird es nicht mehr geben. Aber wir haben natürlich Herausforderungen, die in eine ganz ähnliche Richtung gehen. Wir haben gerade über das Thema Mobilität des Einzelnen, der Einzelnen gesprochen. Also das Thema betriebliches Mobilitätsmanagement ist ein großes Thema, was wir angehen müssen und wo großes Potenzial da ist. Also weil wir nämlich dann nicht die Privaten ansprechen, sondern wir sprechen Unternehmen an, die für ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer den Arbeitsweg beispielsweise gestalten. Und wer da neue Angebote bekommt, also es gibt ja das heute schon, das Firmenticket oder eben Radstellanlagen oder eben Carsharing-Möglichkeiten oder sowas, der oder die wird dann auch privat möglicherweise umsteigen. Das ist so ein Thema, wo ich glaube, wo wir in der Richtung gehen können. Und das Thema natürlich LKW, Logistik ist ein großes Thema. Also ich glaube, die Themen wird es dann nach wie vor geben. Ob das dann eine Emo macht, ob das dann die Wirtschaftsförderung macht, das muss man mal abwarten.
Und welche von diesen Themen werden dann so irgendwann so völlig selbstverständlich sein? Also was wird sich wirklich so verändern, glaubst du, auch nochmal in Bezug auf Elektromobilität? Ja, das ist das neue Normal, ist, siehe China, siehe Norwegen, siehe Amsterdam.
Also ich glaube, mit dem PKW elektrisch zu fahren und dann auch zu laden, wie auch immer das dann vor Ort aussieht, das wird völlig normal sein. Beim Einkaufen zu laden beispielsweise, oder das sieht man ja auch bei den Elektrofahrern heute. Wenn man ein paar Wochen, Monate Elektrofahrzeug hat, ist es irgendwie Routine, die neue Routine geworden. Völlig normal geworden, ist gar nichts Besonderes mehr. Das merkt man erst immer dann, wenn jemand nicht elektrisch fährt und dann einen Löcher in den Bauch fragt, wie das alles funktioniert. Wo man plötzlich merkt, naja, funktioniert doch alles. Ist gar kein Problem. Also das wird das neue Normal sein. Und ich glaube auch, mit einer höheren Geschwindigkeit noch, wird das in den nächsten, sagen wir, 5 bis 10 Jahren auch beim LKW, beim Nutzfahrzeug der Fall sein. Also die Fahrer, die heute schon elektrisch fahren mit einem Nutzfahrzeug, wollen da nicht mehr auf den Dieselbauch. Das ist für die völlig normal.
Davon gehe ich auch aus. Gernot, ganz zum Schluss, letzte Frage. Welches Projekt hättest du gerne noch initiiert bei der EMO und konntest aber nicht? Gibt es da irgendeine Idee, die du noch gehabt hättest?
Ja, sind wir schon lange Zeit dran, dass wir die großen Parkplätze, zum Beispiel von Supermärkten, Baumärkten, die ja nachts abgeschrankt sind letzten Endes, die untergenutzt sind letzten Endes, dass wir die mal freigeben, um dort Ladeinfrastruktur eben zu nutzen, aufzubauen und zu nutzen, für Anwohner zu öffnen, damit wir mehr die Straße entlasten können von parkenden Fahrzeugen, damit die da nachts oder meinetwegen auch tagsüber in Tagesrandzeiten stehen können und laden können. Das ist zum Beispiel so ein Projekt, was ich mir sehr wünsche und wo ich großes Potenzial nochmal sehe, gerade in der Innenstadt, am Stadtrand dann sicherlich weniger, und wo es sehr, sehr viele Hürden gibt. Lärmschutz angefangen, dann das ganze Thema Schneeräumung, Haftpflicht, wenn da was passiert nachts und so weiter. Da gibt es viele Hürden, aber da hätte ich mir gerne für Berlin mal so ein richtig schönes Pilotprojekt gewünscht. Das ist uns bisher leider nicht gelungen und das hätte ich gerne gesehen, dass wir das vorangebracht hätten bisher.
Da schlägt ja auch die gute deutsche Bürokratie wirklich mit all ihren Krakenarmen zu, ja, und allen Rechtsverordnungen und allen Dingen, die es da so gibt. Also da drücke ich ganz doll die Daumen, dass das vielleicht innerhalb der nächsten 15 Jahre dann gelingt. Also ein bisschen in die Zukunft schauen.
Ich hoffe früher.
Gerne auch nur 5, ja, bin ich total dabei, weil diese Flächen sind ja prädestiniert, sie sind nun mal da und sie müssen irgendwie genutzt werden und wenn es wenigstens fürs Laden ist. Gernot, dann danke ich dir sehr, sehr herzlich für deine Insights, für deine Erinnerungen und für deinen Ausblick unserer Vision Zero, die wir für Berlin gezeichnet hatten. Welche Stadt siedelst du dann um, wenn ich hier alle rausschmeiße?
Umziehen, ich würde sagen Studienreise. Eine Studienreise machen und da würde ich würde nach Utrecht zum Beispiel mal fahren. Da war ich nicht. Das soll ja auch eine Fahrradstadt sein, par excellence, das größte Fahrradparkhaus, was hier Europas oder der Welt. Das würde ich mir gerne mal angucken.
Plus bidirektionales Carsharing wird dort schon praktiziert. Also beruflich eine gute Wahl. Ich wünsche dir alles Gute und danke dir sehr für das Gespräch.
Ja, sehr gerne, Peter. Alles Gute.
Gernot Lobenberg würde also nach Utrecht gehen. und ich würde Paris auswählen, um mir dort die Verkehrswende aus erster Hand anzuschauen. Und was wäre Ihre Wahl? Für heute soll es das jedenfalls gewesen sein. Ein Hinweis sei mir aber noch erlaubt. Wenn Sie am 19. März bei der Hauptstadtkonferenz Elektromobilität dabei sein wollen, dann geht das zwar nicht mehr im Roten Rathaus, die Plätze dafür sind schon alle weg, aber natürlich digital. Den Link zur Online-Anmeldung packen wir Ihnen gerne in die Shownotes. Und damit tschüss und auf Wiederhören hier bei E-Mobility Insights, der Podcast von Electrif aus Berlin.